Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und da sind wir mit dem letzten Treffpunkt von dieser Woche. Von Straßburg kommt der Treffpunkt. Und von Straßburg war in den letzten Tagen und Wochen in der Schweiz auch immer wieder die Rede gewesen.
Die Schweiz hat den Vorsitz im Europarat übernommen. Damit präsidiert sie im nächsten halben Jahr das Ministerkomitee der Organisation in Straßburg.
Für eine Überprüfung der Rechtmäßigkeit des Minarettverbots sei aber nicht unbedingt der Gang an den Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg nötig.
In Straßburg erklärte sich der Präsident der Parlamentarischen Versammlung des Europarats tief besorgt über den Volksentscheid.
Ja, Straßburg, Straßburg und gerade nochmals Straßburg. Wir stellen Ihnen die Stadt vor, heute Vormittag im Treffpunkt. Die Stadt, die man jetzt eben vor allem aus den Nachrichten kennt und mich dünkt es doch eine grosse Rolle spielt für unser Land. Über die Rolle, die jetzt die Schweiz im Europarat hat, in Straßburg, über das reden wir dann schon auch noch in dieser Sendung. Aber wir zeigen Ihnen vor allem Straßburg von seiner schönsten Seite. Weil eben Straßburg ist nicht nur Europarat und ein Haufen andere europäische Institutionen. Die Stadt hat einen unglaublichen Charme. Sie hat vor allem auch einen sagenhaften Weihnachtsmarkt, dann wunderbare Fachwerkhäuser und vor allem auch feine Elsässer Spezialitäten. Durch das Käsebuch, da auf der Seis. Am Mikrofon ist Ladina Spiess. Das ist der Treffpunkt auf DRS1. Langsam aber sicher habe ich schon das erste Mal Knickstarre, weil ich stehe hier in Straßburg bei der Kathedrale zu suchen. ein wunderschöner Bau, riesengroß, die Kathedrale mitten in der Stadt, überall her von der Stadt, wenn man schaut, sieht man Kathedrale, kann sich an dem orientieren. Und ich stehe jetzt da zwischen dem einen von diesen vielen Weihnachtsmarkt, die es gibt in Straßburg, wo übrigens noch die Häusle zu sind, also es läuft noch nicht, und eben dieser Kathedrale. Und neben mir steht der Bernhard Metz. Der Bernhard Metz ist Historiker. Er arbeitet im Stadtarchiv hier in Straßburg und sein Spezialgebiet ist Mittelalter. Herr Metz, guten Tag und herzlich willkommen in unserer Sendung auf DRS1. Herr Metz, diese Kathedrale, aus welcher Zeit stammen die ersten Mauern? Die ist zum ersten Mal gebaut worden an der Kathedrale.
Also die Fundamente unter dem Boden sind frühromanisch, kurz nach 1000. Und auf denselben Fundamente ist das heutige Münster gebaut worden. Angefangen im Osten mit der Apsis im späten 12. Jahrhundert und bis zur Fassade weitergebaut bis zum Ende des 13. Jahrhunderts. Und dann im 14. und 15. kam noch das Westwerk über der Fassade mit dem Turm. Der Turm war 1439 vollendet.
Das ist eine lange Zeit. Da wurde gebaut und immer wieder erweitert. Zu dieser Zeit, als die Grundmauern gebaut wurden, gab es die Stadt Straßburg als solches schon? War die schon bekannt?
Jawohl, Straßburg war schon in der Vorgeschichte bevölkert, wurde dann ein römisches Kastell unter dem Namen Argentorate. Und der Name Straßburg wurde von den Germanen im 5. Jahrhundert eingeführt. Und die Stadt hat als bescheidene Stadt, aber auch Bischofssitz immerhin, und die einzige Stadt im Elsass bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts weiter existiert. Und hat im 13. Jahrhundert, kann man sagen, wirklich explodiert. Da gibt es einen wahnsinnigen Wachstum und der Bau des Münster gehört auch dazu.
Sie sagen, es war ein Bischofssitz. Heißt das automatisch dann auch, eine Stadt, die Bischofssitz war eine bekannte und vor allem eine reiche Stadt?
Reich nicht unbedingt, aber es war eine alte Stadt, denn die Kirche hat ihre Organisation, ihre Bistümer auf der Zivilorganisation der Römer also eins zu eins übernommen, wo es eine römische Hauptstadt gab, die Hauptstadt einer Civitas, gab es einen Bischofssitz.
Es gab Adelsleute hier in Straßburg, die im Mittelalter regierten. Was waren das für Leute?
Das war der Stadtadel, das waren ursprünglich Leute im Dienste des Bischofs, aber die hatten auch Geldgeschäfte und hatten mit Handel und hatten großen Grundbesitz zu tun. Und die haben die Stadt allein regiert, seitdem sie den Bischof 1262 hinausgeschoben haben und bis 1332. Und da müssten sie die Macht mit den Zünften, also mit den normalen Bürgern, teilen.
Gibt es dieses Adelsgeschlecht noch heute in Straßburg?
Also von den vielen damaligen Adelsgeschlechtern gibt es vielleicht noch, ja, ich weiß nicht, zwei, drei. Ne? Zum Beispiel die Kageneck leben noch im Breisgau und die Mühlenheim leben noch im Elsass und in Frankreich.
Jetzt kennen ja viele Schweizerinnen und Schweizer Straßburg vom Weihnachtsmarkt. Sie flanieren durch die Altstadt. Aus welcher Zeit stammen diese wunderschönen Fachwerkhäuser?
Mittelalter ist noch vorhanden, aber nicht mehr groß zu sehen. Es hat mehrere Großbrände in Straßburg gegeben. Die Stadt war natürlich aus Holz. Ne? Die meisten Häuser, die heute ins Auge fallen, sind aus der Renaissance und aus dem 18. Jahrhundert.
Mittelalter, wir machen einen Riesensprung zur Französischen Revolution. Wie hat Straßburg diese Zeit erlebt, in der in Frankreich doch große Kriegswirren, überhaupt politische Wirren stattfanden?
Ja, das war sehr kompliziert, weil einerseits die Elsässer gehörten nicht richtig dazu. Zum Beispiel die Französische Revolution ging vom Prinzip aus, wer nicht Französisch spricht, ist kein Franzose und ist ein Feind des Vaterlands. Die allermeisten Elsässer sprachen kein Französisch. Da waren sie erstmal verdächtig und zweitens überhaupt vom öffentlichen, vom politischen Diskurs und von allen Handlungsmöglichkeiten im politischen Raum ausgeschlossen. Andererseits gab es das Problem der Religion. Die französischen Könige hatten den Katholizismus bevorzugt und den Protestantismus unterdrückt. Da waren die Protestanten schon eher für eine Neuerung, die sie gleichstellt mit den anderen. Ja, und da gab es noch der Krieg und die Elsässer waren da in erster Linie. Also eine besondere Aufregung, das Gefühl, bedroht zu sein. Und ja, selbst innerhalb der, es gab natürlich wie überall Befürworter und Gegner der Revolution. Und selbst innerhalb der Jakobiner zum Beispiel gab es die französischen und die deutschen Jakobiner. Und die Französischen haben die Deutschen bekämpft und an der Rand geschoben.
Ja, Deutsch-Französisch, das ist die Geschichte des Elsass, wie es zwischen den beiden Weltkriegen und auch nach dem Zweiten Weltkrieg aussah. Darüber sprechen wir noch, Herr Metz. Der Bernhard Metz ist Historiker und arbeitet hier im Stadtarchiv in Straßburg. Und er berichtet uns eben nachher, wie es weitergegangen ist mit der Geschichte von dieser Stadt. Und zwischendurch gehen wir jetzt wieder hier in das Medienzelt, das hier bei der Kathedrale steht, weil im Moment geht so eine richtige Beise, was natürlich schön ist für den Weihnachtsmarkt, dann hat man richtige Weihnachtsstimmung, weil es genug kalt ist. Also, wir hören uns wieder, gerade in ein paar Minuten.
Verkehrsinfo DRS von 9.17 Uhr in der Region Freiburg ist die A12 zwischen Düdingen und Freiburg-Nord wieder in beiden Richtungen offen. Es herrscht keine Glatteisgefahr mehr.
S'il fallait le faire, j'arrêterais la terre. J'éteindrais la lumière que tu restes endormi. S'il fallait pour te plaire, t'écouter chaque nuit. Quand tu parles d'amour, j'en parlerai aussi. Tu regardes encore dans le fond de mes yeux, que tu y vois encore le plus grand des grands feux, et que ta main se colle sur ma peau où elle veut. Un jour, si tu t'envoles, je suivrai si je peux. S'il fallait le faire, je repousserais l'hiver à grands coups de printemps et de longs matins clairs. S'il fallait pour te plaire, j'arrêterais le temps. Que tous tes mots d'hier restent en moi maintenant. Je regarde encore dans le bleu de tes yeux, que tes deux mains encore se perdent dans mes cheveux. Je ferai tout plus grand, et si c'est trop peu, j'aurai tort tout le temps, si c'est ça que tu veux. Bien tout donner, si seulement tu y crois. Mon cœur veut bien saigner, si seulement tu le vois. Jusqu'à n'être plus rien que l'ombre de tes nuits. Jusqu'à n'être plus rien qu'une ombre qui te suit. Et s'il fallait le faire.
Straßburg, das ist der Gastgeber vom Treffpunkt heute. Eine wunderbare Stadt im Elsass. Im Gespräch da ganz beim Place de la Cathédrale mit dem Historiker Bernhard Metz. Er arbeitet im Stadtarchiv. Mittelalter ist so sein Gebiet. Und wir sind vorher über den Anfang von Straßburg, Bau, Kathedrale, über das Mittelalter bis zur Französischen Revolution gekommen. Bernhard Metz, Sie haben gesagt, es war vor allem auch ein Religionskrieg, also protestantisch-katholisch. Heute ist es ausgeglichen, beziehungsweise vielleicht doch mehr katholisch hier in Straßburg. Was ist dann Straßburg oder das Elsass von der Staatszugehörigkeit gesehen, jetzt im Herzen, nicht im Pass, Französisch oder Deutsch?
Ja, zuerst der Religionskrieg, also die Revolution war doch nicht in erster Linie ein Revolutionskrieg, aber davon abgesehen, die Elsässer wollen heute Franzosen sein, ganz eindeutig, und dafür haben sie sehr viel getan, zu viel getan. Sie haben ihre Identität, ihre im Grunde deutsche Identität aufgeopfert, aufgegeben und sind deswegen mit sich selbst uneins.
Also das heißt, die beiden Weltkriege haben eine Identitätskrise ausgelöst bei den Elsässerinnen und Elsässern, die nicht verarbeitet ist?
Nein, die Elsässer sind Weltmeister im Verdrängen, nicht im Verarbeiten.
Und was heißt das? Also was heißt jetzt das für dieses Gebiet?
Ja, also das ist eine unheimlich lange und komplizierte Geschichte. Auch hier hat die Religion eine Rolle gespielt. Zum Beispiel die sonst alles gleich waren die Protestanten mehr deutschfreundlich und die Katholen mehr französischfreundlich, mit Ausnahmen in beiden Richtungen natürlich. Aber das hat sich also wer am meisten für Frankreich im Elsass getan hat, ist der Hitler. Der hat in 4 Jahren mehr erreicht als Preußen zum Beispiel zwischen 70 und 18 und überhaupt als der ganze Rest der Geschichte. Die Frage, ob die Elsässer lieber Franzosen oder Deutsche waren, die war, mein Gott, bis 1940 nicht ganz entschieden. Er hat sie in kürzester Zeit und endgültig entschieden.
Also hat Hitler diese Frage entschieden und diese Wahl abgenommen. Das heißt jetzt aber, dass viele Elsasserinnen und Elsässer doch unglücklich sind, so wie ich sie verstehe, dass sie eben diese Identität doch noch nicht gefunden haben und einige doch lieber zu sich deutsch zugehörig empfinden.
Naja, wie gesagt, das wollen sie nicht zugeben. Und deswegen eine ganz wesentliche Sache, was die Identität ausmacht, ist die Sprache. Die Sprache, die historische Sprache der Elsässer ist Elsässerdeutsch. Und ihre Sprache haben die Elsässer der Generation meiner Eltern ihren Kindern nicht weitergegeben, indem sie willentlich mit ihnen nicht mehr Elsässerdeutsch geredet haben.
Also ihre Eltern, sie konnten Elsässerdeutsch, aber sie haben nicht Deutsch mit ihnen gesprochen?
Meine teilweise schon, aber nicht genug. Das heißt, ich verstand eine Menge Wörter und kurze, einfache Sätze vielleicht auch, aber ich war selber unfähig, einen Satz zu bilden auf Elsässerdeutsch.
Also auch da eben diese Problematik der Identität heute noch. Ich habe gestern mit jemandem gesprochen, dass man wieder dran, auch heute an den Schulen zu versuchen, dass man Deutsch und Französisch gleichwertig lehrt. Aber so weit ist es noch nicht. Vielen Dank, Bernhard Metz, für diese Auskünfte. Er ist Historiker, arbeitet da im Stadtarchiv in Straßburg. Und er hat gerade etwas Wichtiges angesprochen, eben die Sprache. Wir sind gestern auf einen Stadtrundgang gegangen mit einem Ehepaar, das in Straßburg lebt, wo sie Schweizerdeutsch redet. Also sie ist ein Solothurner. Und er redet Elsässerdeutsch, aber miteinander redet es Französisch. Das Ehepaar, das lernen Sie kennen auf dem Stadtrundgang durch Straßburg bei uns im Treffpunkt. Mit dem Treffpunkt sind wir in Strasbourg zu Gast heute und wir stehen mit unserem Reporterwagen direkt neben der prächtigen Kathedrale. Jetzt schauen wir uns mal den historischen Kern von dieser Stadt noch genauer an. Und das machen wir mit der Elisabeth Riegel, einer Schweizerin, die seit 35 Jahren in Strasbourg wohnt. Und zusammen mit ihrem Mann, André, er wohnt seit der Geburt in Strasbourg. Die beiden haben Tobias Fischer gestern Nachmittag auf einen Rundgang durch das geschichtsträchtige Zentrum von Strasbourg mitgenommen. Und der Startpunkt war gerade hier an der Ecke von der Kathedrale beim Maison Kammerzell.
Ja, und direkt vor dem Maison Kammerzell spielt ein Trio von Samichleus mit Handorgel, Trompete, Bassgeige. Und da treffe ich Herr und Frau Riegel. Frau Riegel, das Maison Kammerzell, ein wunderschönes Haus mit Gemälden an der Fassade, die Putzenscheiben. Was können Sie uns über das Haus sagen?
Ja, Kammerzell, das ist der Name des Erbauers. Das ist im 15. Jahrhundert erbaut worden. Auch im Rahmen der Kathedrale von einem von diesen Baumeistern. Und ist seit sehr langer Zeit ein sehr renommiertes Restaurant. Er ist auf 3 Etagen und hat auch sehr rustikale, schöne Fresken vom Schnug.
Hier starten wir zu einer kleinen Tour zu Fuss, das Zentrum von Strasbourg. Wo führen Sie mich zuerst her?
Ja, gerade noch der Kathedralen entlang. Und wir gehen dort, wo sehr ein schönes Schild hängt, gerade auf der Nordseite der Kathedrale, wo an Jean-Michel Sülzer erinnert, der Schmied, wo eigentlich der Turm vor der Kathedrale gerettet hat während der Französischen Revolution, weil er auf die Idee gekommen ist, so eine rote Revolutionsmütze aus aus Blech zu schaffen, wo man ganz von weitem sieht und wo der, in dem Sinn auch der Revolution dient. Sonst wäre der ganze Hochturm abgerissen worden.
Gut, gehen wir uns das anschauen. Und da geht es vorbei an ganz viele Gruppen von Touristen, die Führungen haben oder die so an den Weihnachtsständen vorbeischlendern, rund um die Kathedrale, eben Weihnachtsmarkt. Über 100 Meter sind wir jetzt gelaufen, sind jetzt bei dem Schild angekommen. Also das hat so die Grösse von einem Restaurantschild. Und da sieht man also die rote Mütze oben drauf auf der Kathedrale. Das ist jetzt das Haus von dem Schmied.
Das ist das Haus von Jean-Michel Sülzer, der mit dem eben den Grossturm vor der Kathedrale gerettet hat zur Zeit der Französischen Revolution.
Wir laufen jetzt auf einer anderen Seite der Kathedrale durch, weiter zwischen den Ständen vom Weihnachtsmarkt. Herr Rischel, jetzt ist da einigermaßen das Gedränge. Ist da nicht manchmal mühsam mit den Weihnachtsmärkten, immer die Leute?
Oh doch. Die schlimmste Moment ist Samstag und Sonntag. Da kommen die Elsässer, da kommen kommen sogar von Paris mit dem TGV. Da ein paar Zehnte, mehr als Zehnte von TGV kommen von Paris. Und dann ist immer Sturm und Drang. Also ist immer, also wenn man will einkaufen geht, müssen wir immer während der Woche so hit. Und sogar auch hit hat schon viel hit. Aber Samstag und Sonntag ist ungenießbar.
Also als Straßburger geht man während dem Weihnachtsmarkt nicht mehr so ins Zentrum.
Samstag und da, das ist ganz schlimm.
Gut, wir sind jetzt von der Kathedrale ein bisschen weggelaufen, Richtung Wasser. Also das Zentrum, die Altstadt von Straßburg, der wirklich Kern, das ist eigentlich eine Insel, umgeben von Flüssen, von Kanälen. Jetzt sind wir hier runtergelaufen zu der Ill und da ist der Steg für so Touristenfahrten auf all diesen Flüssen und Kanälen. Und da stehen wir jetzt vor einem wunderbaren Chateau, also wirklich ein Prunkbau mit Gold an den Balkon, schöne Säulen. Wo sind wir da?
Das ist Château de Rohan. Das ist vom Kardinal von Rohan erbaut worden. Und zwar nach 1681, wo Straßburg wieder französisch geworden ist. Und ist eben auch ein Musterbeispiel gleich an einem Prunkbau. Und weil die Straßburger im Allgemeinen jetzt auch dazu animieren, ist Steinbau ändert wie in Paris. Und nicht, dass sie ihre Holzhäuser behalten und ihre Riegel behalten, wie das vorher der Fall war.
Das ist aus Sicherheitsgründen. Sie wollte den Steinbau fördern, oder? Was war die Idee?
Nein, nicht unbedingt aus Sicherheitsgründen, sondern weil das natürlich viel französischer ist. Die Steinbauten, Regelbauten sind doch eigentlich, Fachwerkhäuser sind doch eigentlich etwas, was man eher in Deutschland hat.
Und da spielt sich heute noch ein wichtiges Treffen ab, Herr Rischel. Was passiert heute in dem Haus?
Letztens hat es ein wichtiges Treffen gegeben von der NATO. Die NATO-Sitzung ist hier in Straßburg, wo die grosse Krawalle hingehen. Und da ist der Obama und Sarkozy und die ganze Berlusconi und die ganze Gesellschaft hat hier Mittagessen. Das ist im schönen Dekorum. Ja, ja, ja.
Kann man da reingehen, so als wenn man jetzt nicht gerade Sarkozy oder Obama heisst?
Ja, man kann reingehen, weil es auch heute noch ein Museum ist. Es hat verschiedene Abteilungen und vor allem auch die Prunksäle gesehen, die man eben auch brauchen kann für einen Empfang. Daneben hat es aber auch eine Abteilung vom Kunstmuseum, also eher klassische Bilder. Und auch noch ein kleineres archäologisches Museum, das im Sous-Sol ist.
Wo gehen wir jetzt hin?
Jetzt gehen wir zur Brücke, die heisst Pont du Corbeau.
Wir sind jetzt also angekommen beim Pont du Corbeau. Ja, da flanieren heute Touristen. Neben uns ist das historische Museum. Früher war da alles ganz anders. Frau Rischel, was war da früher?
Das war früher ein Schlachthaus. Und die Schlachtabfälle, also ich rede von früheren Jahrhunderten, und die Schlachtabfälle sind natürlich auch direkt ins Wasser, in die Ill. Und da hat man dann so kleine Kriminelle und so, die haben einen Korb da und hat da in das grusige Wasser abgetaucht. Wegen dem hat die Brücke auch den Namen gehabt, Schinderbrücke. Und gegenüber vom Historischen Museum ist der Ancien Douane, das heisst das alte Zollhaus, wo die Schiffe noch bis in die Stadt reingekommen sind, ist hier der Zoll gewesen.
Und was ist heute hier?
Ein Restaurant.
Ja, immer die alten, die Lieu-Historik sind oft in Restaurants verwandelt worden in Straßburg. Ja, ja, ja.
Jetzt kommt da gerade so ein Touristenboot. Haben Sie auch schon so eine Rundfahrt gemacht? Lohnt sich das?
Das lohnt sich sehr, weil ja Straßburg ist überall von Wasserweg umgeben. Da macht man also wirklich Tour. Drumherum, Kommentare sind sehr gut und auf bequeme Art kann man hier die ganze Stadt eigentlich entdecken. Und es geht sogar noch bis zu den internationalen Gebäuden vom Europarot. Und ich lehre auch eben in die neueren Quartiere.
Jetzt sind wir im Quartier Petite France. Ist da quasi, wo wir jetzt stehen, wieder am Wasser zu, umgeben von wunderschönen Riegelhäusern. Ist das so das Zentrum von Petite France?
Ja, so kann man das sagen. Und da haben wir ja auch den Blick aufs Maison des Tanneurs, das Gerberhaus, das heutzutage ein sehr bekanntes Restaurant ist. Aber die Gerber, die sind hier in diesem Viertel angesiedelt, weil sie ja Wasser gebraucht haben. Und wenn man bei den Häusern raufschaut, sieht man noch die Dachluken, wo eben gute Lüftung war, wo die Gerber ihre Tierhäute können trocknen.
Und da, das ist nicht nur jetzt ein Fluss oder ein Kanal, so auf den ersten Blick nicht gerade sehr übersichtlich. Ich sehe da eine Schleuse.
Ja, Schleuse, die braucht es natürlich, dass eben das Schiff, das wir ja vorher erwähnt haben, das hier durchfahren kann, das auch beim Weitergehen durch eine Brücke fährt, die sich öffnet. Eine sogenannte Dreibrücke, also eine Dreibrücke für Fußgänger. Und die verschiedenen Wasserläufe, die hier sind, die haben früher auch eine Papiermühle. Und eine Mühle haben einfach so verschiedene Turbinen angetrieben.
Also die Dreibrücke, die dreht sich dann so weg, dass das Schiff kann durch?
Ja, ja, da ist noch bis vor ein paar Jahren hat sich die Brücke, ist die noch von Hand immer mit einer Kurbel gedreht worden und hat sich dann geöffnet, damit das Touristenschiff durchfahren konnte. Jetzt in den ganz letzten Jahren ist das doch elektrifiziert worden. Was man noch zu den Fachwerkhäusern kann sagen, ist, dass es ein richtiger Elsässer Riegelbau, also ein Fachwerkhaus, das kann man abbauen und an einem ganz anderen Ort wieder aufbauen. Das ist zum Beispiel in meinem Viertel ganz kürzlich gemacht worden, wo jemand die Gelegenheit hatte, ein wunderschönes altes Fachwerkhaus zu kaufen und hat es dort auf seinem Terrain wieder aufgebaut. Es gibt aber ganz bekannte Beispiele, wie das Bauernhiesel, einmal mehr ein gutes Restaurant in Straßburg, im bekannten Park vor Orangerie. Und das ist im 19. Jahrhundert, ist das in Molsheim abgebaut worden, ist in der Orangerie aufgebaut worden und ist ein wunderschön sehenswertes Fachwerkhaus und gleichzeitig auch Restaurant.
Jetzt haben wir so viel von guten Restaurants geredet. Was ist da Ihr kulinarischer Tipp, wenn man in Straßburg ist? Was sollte man essen, wo sollte man essen?
Ja, eben gerade im Maison des Tanneurs, das ich erwähnt habe, ganz bekannt ist natürlich
Sauerkraut im Maison des Tanneurs. Naja, das ist die grosse Spezialität von diesem Haus. Und die anderen Restaurants sind nicht Sterne Michelin, aber auch sehr gut. Ja. Kamerzell hat den.
Und der Beckenofen.
Und Gänseleber.
Und Gänseleber.
Das ist, ist sehr bekannt. Ja. Ja, mit Kalorien ist natürlich schlimm. Nicht? Also,
und man muss auch nicht vergessen, dass das Tarte Flambé, etwas, was man ja jetzt heute auch in der Schweiz häufig essen kann, Tarte Flambé, die kommt ursprünglich aus dem Elsass. Das ist, wenn man schnell einen kleinen Imbiss machen will. Aber eben die anderen Essen, wie Choucroute, Beckenofen, auch die Sandre, der Zander aus dem Rhein, das sind ganz sind Spezialitäten aus dem Elsass. Und auch vorweg auch noch die Gänseleber und die Schnecken.
Voilà, ein guter. Über die Straßburger Elsässer Spezialitäten reden wir dann im Treffpunkt in der zweiten Stunde. Und zwar mit einem Spitzenkoch, einem, der also versteht, die Zutaten auch wunderbar herzurichten. Als nächstes gehen wir aber in die ständige Vertretung von der Schweiz im Europarat. Gestern hat mich der Botschafter empfangen, das Gespräch. Das gibt es noch vor den Nachrichten.
Sabor rico. que sabe a miel. Loli, tú serás mi Romy, el amor chipentoy de mi garbochín. Estoy chido de amor por ella, una bravata más bella para un buen chaborri. Loli, tú chelaré a tu vato, espero que camele, que seas para mí. Loli, tú serás mi Romy, me casaré contigo por la ley fincalí. Sabe a miel. No tengo más fortuna que una sonanta y mi cante, el techo que da la luna, rodeada de diamantes, dame el sabor de tu boca, el aroma de tu piel, que sabe a azúcar de flores, que sabe a miel.
Das heisst, der Freitagvormittag ist es und wir sind mit dem Treffpunkt in Straßburg. Straßburg, die Hauptstadt vom Elsass. Straßburg, der Ort, wo es jetzt ganz viele Touristen hat, weil der Weihnachtsmarkt ist und der ist wirklich sehenswert. Auf das können wir dann noch zu reden in unserem Treffpunkt. Aber Straßburg, auch der Sitz vom Europarat und das seit 1949. Seit dem 18. November von dem Jahr hat die Schweiz den Vorsitz vom Europarat. Und darum bin ich dann gestern Nachmittag, wo wir hier in Straßburg angekommen sind, zuerst in die ständige Vertretung der Schweiz im Europarat und habe dort den Botschafter Paul Widmer getroffen. In unserem Gespräch haben wir angefangen mit einem Blick zurück ins Jahr 1949.
Hinter der Gründung des Europarats ist ganz sicher der Zweite Weltkrieg gestanden. Man hätte nicht wollen, dass Europa sich wieder so zerfleischt, wie das war. Dann hat man auch einen Schritt machen zur deutsch-französischen Versöhnung. Und das ist sicher der Grund, warum der Europarat dann in Straßburg gegründet worden ist. In einer Grenzstadt am Rhein. Und der Anstoß dazu hat eigentlich der Winston Churchill gegeben, mit dem seiner Rede in Zürich vom September 1946. Und nachher dann hat sich auch der britische Außenminister Ernest Bevin eingesetzt für das. Und so ist es dann 1949 zur Gründung hier in Straßburg gekommen.
Das ist 60 Jahre her. Was hat der Europarat heute im Jahr 2009 für eine Bedeutung?
Der Europarat ist, glaube ich, doch immer zu einem grossen Glanz noch das, was der Adenauer schon über ihn gesagt hat. Und das heisst, er ist das Gewissen von Europa. Der Europarat sollte einstehen für Menschenrecht, Demokratie und Rechtsstaat. Das war bei der Gründung so gewesen, aber das ist auch heute noch so wichtig. Und ich glaube, ohne den Europarat, die lange Arbeit vom Europarat, hätte sie beispielsweise die Wiedervereinigung von West- und Osteuropa nie können haben in so einem raschen Tempo, wie wir das erlebt haben. Denn die haben das können übernehmen, was man da in jahrelangen Arbeiten mit Konventionen vorgeschafft hat. Ein Rechtsstaatssystem und ein Modell, wie Demokratie funktionieren müssen.
Die Schweiz ist seit 1963 dabei. Seit Mitte November von dem Jahr hat die Schweiz den Vorsitz vom Europarat. Ein halbes Jahr dauert jeweils die Präsidentschaft. Was sind die dringendsten Anliegen, die die Schweiz jetzt hat in dieser Präsidentschaftszeit?
Wir haben drei Anliegen. Mit Abstand das Wichtigste ist, dass wir uns Gedanken machen, wie das mit dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte weitergehen soll. Das ist mit Abstand das Wichtigste. Das Gericht droht aus allen Fugen zu platzen. Und wenn wir da nicht neue Massnahmen ergreifen, dann können sie, dass das Gericht in einigen Jahren also so nicht mehr weiter existieren kann. Darum hat die Schweiz auch zu einer Konferenz auf Ministerebene in Interlaken eingeladen. Die findet am 18. und 19. Februar im nächsten Jahr statt. Das zweite wichtige Anliegen für uns ist, wir müssen schauen, dass Demokratie, und ich würde sagen, gerade auch unsere Art von Demokratie, das heisst mit der direkten Beteiligung der Bürger, in Europa noch stärker Fuß fasst. Und darum werden wir in St. Gallen Anfang Mai auch eine Konferenz durchführen zum Thema Demokratie und Dezentralisierung. Und da hat es dann Teilnehmer aus allen 47 Staaten vom Europarat, vor allem aber nicht nur von der Regierung, sondern auch Parlamentarier, Bürgermeister von lokalen Regierungen und auch Vertreter von der Bürgergesellschaft, denn das ist wichtig. Wir sehen überall in Europa doch auch ein Verlangen nach mehr Bürgerrecht, mehr, wie man so sagt, partizipativer Demokratie. Und mit dem wollen wir in St. Gallen einen Anstoß geben, wollen das aber auch benutzen, um gerade zu zeigen, dass unsere Art von Demokratie, wenn sie hier und da angefechtet wird jetzt, etwas ist, was letztlich im Dienst vom Bürger ist und zur Stabilität beiträgt. Und der dritte Punkt ist etwas, was der Europarat selber betrifft. Der Europarat muss sich in der heutigen Zeit reformieren. Er muss sehen, dass in der heutigen Welt die EU etwas sehr Gewichtiges ist. Und darum glauben wir, der Europarat ist am stärksten, wenn er sich wieder auf das konzentriert, was ihm seine Grundanliegen sind von Anfang an. Das heisst, der Einsatz für Demokratie, Menschenrecht und Rechtsstaatlichkeit.
Ist das realistisch, in einem halben Jahr so grosse Ziel, die sich jetzt die Schweiz doch gesteckt hat, wo ja nicht einfach nur in einer Konferenz soll münden, dass die Leute, Hauptsache sie haben darüber geredet, gehört, sondern dass es wirklich auch Auswirkungen hat?
Also Ihre Frage ist völlig berechtigt. Und wir geben uns keine Illusion hin, dass wir das in einem halben Jahr erledigen können. Sehen Sie, der Sinn von der Konferenz in Interlaken ist, gewisse kurzfristige Massnahmen einzuleiten. Denn wir haben zurzeit beim Gericht 115'000 Beschwerden, die da liegen. Das kann so nicht weitergehen, aber wir können in Interlaken schon einige Massnahmen beschliessen, damit man das beschleunigen kann. Aber die grundlegende Reform, die braucht wesentlich mehr Zeit. Und für das soll Interlaken der Startschuss sein, wo dann nach einer verschiedenen Ausschuss Modell und Massnahmen ausgeschafft werden und das Ganze wird sicher etwa 10 Jahre lang dauern. Das Gleiche bei der Demokratie. St. Gallen sollte auch zeigen, was man machen kann, aber man kann nicht erwarten von einem Tag auf den anderen, dass das weitergeht. Und bei der Reform vom Europarat, dort muss ich ja sagen, wir werden unser Mögliche versuchen, aber Wunder kann ich Ihnen dort also auch keine versprechen.
Nachher ist die Schweiz genau wie jetzt ja weiterhin mit 12 Nationalen und Ständeräten vertreten. Die Schweizer Delegation, 12 Leute im Vergleich zu allen anderen 624 Delegierten, die noch dabei sind. Haben wir da überhaupt eine Stimme? Können wir da überhaupt etwas bewegen, auch nach dieser Präsidentschaftszeit?
Sehr wohl. Jetzt muss ich Ihnen etwas sagen. Ich habe gerade letzte Woche eine Statistik gesehen. In dem Jahr 2009 gibt es eine Statistik über die Präsenz der Parlamentarier und es freut mich, dass ich sagen können, die Schweiz steht mit 88% Beteiligung an allen Sitzungen an der Spitze. Das ist gut, aber das heisst noch nicht alles. Aber ich sage Ihnen aus tiefer Überzeugung, dass unsere Schweizer Parlamentarier in Straßburg grosse Arbeit leisten und die Schweizer Delegation hat überdurchschnittlich viel Gewicht. Ich glaube, es gibt keinen Parlamentarier, der bekannter ist durch ihm seine Arbeit, als beispielsweise der Ständerat Dick Marti. Der ist mit ihm seinen Bericht, den er über Guantanamo-Häftling und über die sogenannten schwarzen Konto von der UNO international bekannt worden und er übernimmt andauernd Aufträge. Die Schweizer Parlamentarier leistet in Straßburg gute Arbeit.
Gute Leute, die mitschaffen, die mitdenken, ein Land, wo für die Demokratie steht, wo die Menschenrechte sehr hoch haltet. Die Schweiz also in einer Vorbildrolle, ist das nicht auch eine Last, eine Verpflichtung?
Ist das eine Last? Ich glaube nicht. Also wenn wir nicht mehr überzeugt sind davon, dass es gut ist, wenn wir international etwas mitwirken und mitgestalten und zeigen, wie man Probleme lösen kann, ich glaube, dann müssen wir uns über unseren Seelenhaushalt befragen. Ich glaube, das ist etwas, wo wir dort stolz drauf sind und wo wir mit einem Verantwortungsgefühl tragen, aber auch mit einem Dings, mit einem gewissen Idealismus.
Der Botschafter Paul Witzmer, den ich gestern Nachmittag hier in Straßburg getroffen habe, in der ständigen Vertretung der Schweiz im Europarat. Die Rolle der Schweiz im Europarat, er hat es gesagt, ist wichtig und die Parlamentarier, die machen einen guten Job, um es so salopp auszudrücken. Ja, und einen guten Job machen, glaube ich, auch die Leute auf dem Weihnachtsmarkt. Ich sitze zwar da im Moment in so einem Zelt rein, wo es geheizt ist, aber langsam aber sicher sehe ich Leute, die da ihre Stände aufmachen beim Weihnachtsmarkt. Da beim Platz bei der Kathedrale in Straßburg. Langsam aber sicher kommt da so Leben in den Weihnachtsmarkt. Und wir machen ganz sicher noch eine Tour durch einen von diesen vielen Weihnachtsmärkten, die es da in Straßburg gibt. Und Sie erfahren in der zweiten Stunde vom Treffpunkt auch, was ein Steckelbohrer ist.
Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? Fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. For the morning sun and all its glory greets the day with hope and comfort too. You fill my life with laughter, and somehow you make it better. Ease my troubles, that's what you do. There's a love that's divine, and it's yours and it's mine. And at the end of the day, we should give thanks and pray to the one, to the one. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else you? Fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do.
Troubles, that's why. what you do. Take away all my sadness, fill my life with gladness, ease my troubles, that's what you do.
Jetzt kommt Leben in Bude, im wahrsten Sinn des Wortes. Der Treffpunkt auf dieser Seite aus Straßburg, hier beim Place de la Cathédrale. Da ist einer von diesen vielen Weihnachtsmärkten. Und langsam aber sicher gehen eben die Buden auf und das Volk strömt schon zu suchen. Es hat schon viele Touristen, die unterwegs sind und wo da die verschiedenen Stände können wir besuchen und einfach auch die Atmosphäre von dem wunderschönen Weihnachtsmarkt richtig in sich aufsaugen. Und wenn man die Nase ein bisschen in den Wind hebt, dann schmeckt man es. Der Glühwein, der ist auch schon am Kochen. Ich glaube zwar nicht, dass der Tobias Fischer schon mit einem Becher Glühwein rumläuft, aber ich weiss, dass er irgendwo da unterwegs ist auf dem Weihnachtsmarkt. Was er erlebt, was er sieht, das berichtet er dann im Laufe dieser Stunde, wenn dann noch ein bisschen mehr Touristen unterwegs sind. Zuerst gibt es dann aber noch ein Gespräch mit einem Ehepaar, der hier in Straßburg wohnt, eine Schweizerin und ein Straßburger, über die Ehe Frankreich, Schweiz, berichtet sie, dann geht das erst da in dieser Stunde Treffpunkt. Am Mikrofon ist Ladina Spiess.
Look at me, I'm a train on a track, I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah. Look at me, got a load on my back. I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah. Look at me, I'm going somewhere. I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah. Look at me, I'm going somewhere. I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah. Been a hard day, yes it has. Been a hard day, yes it has. Been a hard day, yes it has. I'm a train, I'm a chicken train, I'm a chicken train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah. Look at me, I'm a train on the line, I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah. For the very last time, I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah. It's been a life that's long and hard. I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah. I'm going down to the baker's yard. I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah. Been a hard day, yes it has. Been a hard day, yes it has. Been a hard day, yes it has. I'm a train, I'm a chicken train. I'm a chicken train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah. I'm a chicken train.
Treffpunkt auf DRS1. Wir sind in Straßburg und wir haben einen Straßburger kennengelernt, der mit einer Schweizerin geheiratet ist. Es ist der André Riesel und die Elisabeth Riesel. Sie von Solothurn und er schon immer die Straßburg. Seit 35 Jahren sind sie geheiratet. Wir haben die beiden ja in der ersten Stunde schon gehört und begleitet da bei uns im Treffpunkt. Vorher bei einem Stadtrundgang mit dem Tobias Fischer. Ihm haben sie dann aber auch noch erzählt, weil ihn hat das Wunder genommen, wie das Leben in Straßburg so ist und wie es war vor 35 Jahren, wo die Schweizerische Straßburgische Ehe ihren Anfang genommen hat.
Ja, ich konnte meinen Mann lernen können in den Ferien und wir sind eines von diesen Paar, die sich in den Ferien lernen können. Und dann haben wir nachher geheiratet und dann bin ich meinem Mann nach Straßburg gefolgt.
Aber die Ferien haben sie nicht da gemacht, sie waren beide in der Ferien. Mhm.
Auf Mallorca.
Auf Mallorca?
Ja.
Und dann sind sie auf Straßburg gekommen. Und Sie, Herr Riesel, Sie sind in Straßburg so gerne geboren. Sind Sie immer da gewesen, das ganze
Jahr? Ich bin ein ganz, bei uns hat man ein Stegelburger. Die Riesel Elsässer, einer von Straßburg, ist Stegelburger. Das ist so ein Dialekt, wo man sagt nicht ein Straßburger, sondern ein Stegelburger. Ja, das ist etwas ganz, ganz Spezielles. He? Ein Ausländer versteht, wer ein Stegelburger ist, aber ein Straßburger, das versteht man. Ja, ja.
Ilse, ist das ein Dialekt? Ist das eine eigene Sprache?
Es ist ein Dialekt. Manche sagen, es ist ein Spruch, aber schon mal mit einem Professor geredet, ist eher ein Dialekt. Und das verstehen nicht alle. Ich weiß nicht, ob ein Schweizer mich jetzt versteht. He? Das ist trotzdem speziell. He? Ich rede jetzt Elsässisch, das ist, wie sagt man da, eine Kostprobe. Ja, voilà.
Das ist Elsässisch.
Das ist Elsässisch, ja.
Was der Elsässer als Spezielles hat, er tut immer gewisse Worte, für die gibt es eigentlich keine Elsässer-Ausdrücke, die werden immer auf Französisch gesagt. Ein Elsässer wird immer von meinem Fils reden und nicht Sohn brauchen. Er wird auch immer der Concierge sagen und nie abwart. Es gibt etliche so Ausdrücke, er wird auch von den Grumbeeren reden, was am Anfang verwirrlich ist, das sind eigentlich die Herdöpfel.
Ja, Grundbeeren, ne? Und Erdäpfel, nicht?
Es gibt natürlich auch etwas, was der Elsässer immer wieder verrotet, wenn er schön Hochdeutsch reden will und wenn er nicht lang Deutschunterricht gehabt hat, er wird immer die Mehrzahl Hemder sagen.
Die Hemder statt Hemden, gell? Ja, Hemder. Und dann kennt man den Elsässer, wenn er so die Hemder. Das ist ein guter Elsässer. Und er weiß dann auch. Ja.
Und Französisch müssen Sie denn in der Schule lernen?
Am Anfang, als ich noch ganz klein bin, habe ich kein Wort Französisch gekannt. Die ersten zwei Jahre bin ich in so einer katholischen Schule gegangen, bei Schwestern, bei so religiösen Schwestern. Kein Wort Französisch geredet. Und dann ist ganz, ganz langsam gekommen. Nicht?
Auch noch interessant, dass man sieht, es hat ja auch während der Zeit, wo die Alpe Straßburg und Elsass wieder zu Deutschland gehört hat, ist ja der Deutsch unterrichtet worden. Von einem Tag auf einen anderen ist ja auch wieder Französisch unterrichtet worden. Und etwas ganz Spezielles ist, dass die Zeitung von Straßburg noch immer eine deutschsprachige Ausgabe hat.
Ja, die Zeitung heisst der Annuelle d'Alsace. Ja, für die neuesten Nachrichten.
Und dort haben Sie geschafft?
Habe ich geschafft, ja. 43 Jahre lang. Ja. In der Sportredaktion. Ja.
Und die Auflage von dieser deutschsprachigen Ausgabe von der Dernière Nouvelle, die wird natürlich kleiner, weil die Leute, die noch durch die deutsche Schule sind, das sind die Älteren. Und von denen gibt es auch immer weniger.
Jetzt, Frau Riesel, wenn wir zurückschauen, wo Sie auf Straßburg gekommen sind, wenn man als Besucher kommt, dann ist das einfach beeindruckend, eben alle die historischen Häuser, die Geschichte, die wunderschönen Gassen und Häuser. Wie ist es denn, wenn man da herkommt zum Wohnen? Ist das eine grosse Umstellung gewesen für Sie?
Ja, es ist eine grosse Umstellung, obwohl sie ja kilometermässig nicht sehr weit von der Schweiz weg ist. Wir als Deutschschweizer haben natürlich den grossen Vorteil gehabt, dass ich es elsässisch verstehe und das gibt einfach bei kleinen Sachen oder manchmal in einem kleinen Laden gibt es einfach schneller Kontakt. Auch wenn ich dann meistens auf Französisch geantwortet habe. Das war also eine grosse Hilfe gewesen, für mich hier einzuleben und auch daran gewöhnt sein, der Elsässer. Man kommt nicht so leicht an sie her, Aber wenn man jemanden kennt, dann sind es ganz, ganz wertvolle und herzliche Freunde. Aber sie brauchen eher auch länger, bis sie einmal im Herrenleulo gehen. Das war natürlich in Straßburg selber für mich einfacher gewesen, dass ich am Anfang vor allem auch alles Frauen lernen konnte, die meistens auch aus dem Ausland gekommen sind und die mit Franzosen geheiratet waren. Als erstes ist man eigentlich an die internationalen Leute hergekommen. Was sich auch am Anfang in Straßburg, da ist man überall und allen Orten noch mit dem Auto her. Man ist noch um die Kathedrale herum mit dem Auto gefahren, bis ins Stadtinnere. Und ich finde in den jetzt über 30 Jahren, als ich hier bin, etwas, wo sehr ein grosser Fortschritt gegangen ist, ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, dass das auch gebraucht wird. Das war sehr ein Umdenken gewesen, eines Teils auf die öffentlichen Verkehrsmittel und auch auf die Benutzung der Velo.
Was sind sonst noch so die grössten Veränderungen gewesen, die Sie jetzt in dieser Zeit beobachtet haben?
Also das Verhältnis zu Deutschland und Frankreich. Auch am Anfang sind auch hier und da ist auch eine gehässige Bemerkung gekommen, auf beiden Seiten. In mir als Schweizer haben beide die Augen getraut, etwas vom Nachbarn zu sagen. Und ich finde, da ist enorm viel gegangen, dass das Verhältnis ist eigentlich sehr herzlich. Man geht auch viel älter und leichter über die Reihe und es sind viel, viel weniger Vorurteile da.
Wie haben Sie sich verändert nach 35 Jahren Straßburg? Haben Sie da irgendwie etwas sich angeeignet, auch von der Kultur, vom Gesellschaftlichen dort in Straßburg?
Was ich sehr schätze, ist natürlich das reiche Kulturleben in Straßburg. Und dadurch, dass Europarot da ist, hat es auch sehr viel ist das Angebot sehr gross und interessant und man ist ja auch sehr schnell, sei es in Basel oder in Karlsruhe, in Stuttgart oder in Baden-Baden, also man ist sehr schnell auch in einem anderen Land und irgendwie ist das ein richtiges Dreiländereck mit eben Schweiz, Deutschland und Frankreich. Ich selber habe mich vielleicht auch geändert, dass ich einen anderen Blick auf die Schweiz bekommen habe. Aber natürlich auch wie, habe ich das auch angenommen. Eine rote Ampel beim Fußgängerstreifen, die tut man lange nicht so berücksichtigen, wie wenn ich in der Schweiz bin. Und etwas, was mich aber noch immer nervt, ist, wenn man vor jedem Bäck und vor jedem Tabakladen ist immer ein zweiter oder dritter Parkierer, der stellt einfach seine Warnlampen ein, parkt dort und wird ungeniert auch die Strasse verstopfen. Und das schätze ich, dass das in der Schweiz nie ist.
Die Elisabeth Rieschel ist das gewesen, zusammen mit ihrem Mann André. Sie wohnen in Straßburg und das schon seit über 35 Jahren. Der Tobias Fischer war mit ihnen im Gespräch gewesen. Gestern Nachmittag hat er sie getroffen und heute hat er sich unter Touristen gemischt, hier am Weihnachtsmarkt, an einem von 12 Weihnachtsmärkten, die es gibt in Straßburg. Wo das er steckt, was er sieht und erlebt und vor allem auch, was er schmeckt, das in ein paar Minuten.
Cent fois vivre d'amour, cent fois tomber, renaître, s'aimer comme au premier jour, se détruire, peut-être, nos regards qui se dévorent, ton parfum qui m'enflamme, et ma peau qui te réclame. Que l'on puisse encore s'envoyer dans les étoiles, s'envoler jusqu'au final, dans un ultime corps à corps, d'amour comme ça, j'en veux encore, faire d'un lit un champ d'honneur, à nous exploser le cœur. De la petite à la vraie mort.
amour comme ça, j'en veux encore. Encore 100 fois boire au ruisseau du plaisir et des larmes, s'aimer vivant presque trop, sans peur et sans arme. Et si je tombe à genoux, fou d'amour et sans honte, je serai au bout du compte bien plus grand que debout, s'envoyer dans les étoiles, s'envoler dans un ultime corps à corps. L'amour comme ça, j'en veux encore. Faire d'un lit un champ d'honneur, à nous exploser le cœur, de la petite à la vraie mort. L'amour comme ça, j'en veux encore. J'en veux encore, tout donner sans retenir, à la terre qui va s'ouvrir, comme le ventre d'où je sors. L'amour comme ça, j'en veux encore.
Straßburg. Straßburg ist die Stadt, die in diesen Wochen vor der Weihnacht ganz im Zeichen vom Weihnachtsmarkt steht. Hunderte, Tausende von Leuten flanieren da durch die verschiedenen Stände, durch die Budenstädte, die hier aufgestellt sind in der Altstadt. In Straßburg sind wir zu Gast heute Morgen mit dem Treffpunkt und ist ganz klar, dass wir den Weihnachtsmarkt nicht auslassen. Der Tobias Fischer, mein Kollege, der hat vorher das andere Mikrofon gepackt und ist losgezogen und irgendwie befürchte ich, dass er zwischen Weihnachtsmannkappe und Tannenkreis verschwunden ist. Tobias, wo steckst du auch?
Ich stehe in einer Glühwein-Dampfwolke. Also zum Glück hat die Kathedrale keine Uhr, aber ich muss jetzt auf meine Schauen, 20 ab 10 und da dampft also schon der Wein schon, der Glühwein in den Töpfen. Ich habe jetzt noch niemanden gesehen, der gerade einen gekauft hat. Ich habe jetzt aber da an dem Stand vom Glühwein gerade ein Schild noch gesehen. Da werden da Süßigkeiten verkauft und auf dem Schild steht «C'est la crise, un grand sachet acheté gleich ein verre de vin chaud offert». Also wenn man da einen Sack Süßigkeiten kauft, gibt es gratis einen Glühwein wegen der Krise, sagt man da. Sonst kann man sagen, der Weihnachtsmarkt in Straßburg, das ist eigentlich nicht nur ein Weihnachtsmarkt, es sind 12. So steht es mindestens im Prospekt, aber die 12 sind dann zum Teil sehr klein. Also das sind dann an den Anplätzen einfach so kleine, ein paar einzelne von diesen Holzhäuschen, die es hier überall hat. Holzhäuschen, die Weihnachtsstände sind. Und das Angebot ist auf den verschiedenen Plätzen auch recht ähnlich. Also überall gibt es sicher Weihnachtsdekoration, Schmuck, Kerzen, Kerzenständer, Schnitzereien, Süßigkeiten, Rouladen, Geschirr und eben überall auch immer wieder Vin chaud. Ich laufe jetzt da mal ein bisschen weiter. Der Weihnachtsmarkt von Straßburg, der, der ums Münster herum ist, das ist der älteste von Frankreich. Den gibt es seit 1570 und er geht von Ende November bis Silvester. Also ich weiss nicht, wer nach der Weihnacht noch an den Weihnachtsmarkt geht, aber das könnte man dort in Straßburg. Vielleicht hat es dann ein bisschen weniger Leute, weil das haben wir ja von Richels schon gehört. Am Wochenende ist es wirklich ein bisschen schwierig mit den Leuten, um da überhaupt durchzukommen an so einem, einem von diesen Weihnachtsmärkten. Was man auch noch sagen kann, ist, dass die Weihnachtsmärkte sehr international sind. Also nicht nur wegen der Touristen, die da sind, sondern auch, weil es jedes Jahr ein Gastland gibt, das einen eigenen kleinen Weihnachtsmarkt hat. Letztes Jahr war es Europa, ohne die Schweiz. Dieses Jahr ist es Russland, wo ihr Gast ist und eben den eigenen Markt hat mit Kunsthandwerk. Da gibt es geschnitzte Figuren, gravierte Silberwaren, sibirisches Handwerk aus Mammutelfenbein sogar. Gleichzeitig, also während das Russland am Weihnachtsmarkt Straßburg ist, ist der Straßburger Weihnachtsmarkt noch zu Tokio, so viel zum Internationalen. Also die haben dort einen kleinen Markt aufgebaut mit ein paar von diesen Holzhäuschen und mit einem Karussell sogar. Ich weiss nicht, was die Strategie dahinter ist, ob man jetzt will, dass, ja, dass die Japaner ihren eigenen Weihnachtsmarkt haben und nicht auch noch da ins Gedränge kommen, oder ob man darauf abzielt, dass nächstes Jahr das Gedränge noch grösser wird, wenn dann die japanischen Touristen auch noch kommen. Ich schlendere jetzt hier den Stand nach. Ich bin jetzt gerade bei einem Stand mit Holzspielsachen, die offenbar selber gemacht sind. Was man auch noch sagen kann, ist, dass es ein Rahmenprogramm gibt, immer auch noch am Weihnachtsmarkt. Also es gibt zum Beispiel eine Schnitzeljagd auf den Spuren des Weihnachtsmanns. Es gibt Weihnachtsspaziergänge, Ausstellungen und Konzerte. Und jetzt bin ich auch bei einem Stand mit Kunsthandwerk aus der Region Straßburg. Da ist jetzt doch ein bisschen spezieller. Also da sieht man Sachen, die ich jetzt an anderen Weihnachtsmärkten auch noch nicht gerade gesehen habe. Es geht so in Richtung, es ist so quasi ein Heimatwerk vom Elsass. Also da hat es eingelegte Zwetschgen zum Beispiel, es hat eingelegte Bieren, gestickte Handtücher, Tischtücher, Foie gras, Gutzliformen, Wallhölzer, alles Mögliche. Und eigentlich habe ich hier abgemacht mit dem Standbetreiber, mit dem Christoph Mögling. Aber im Moment ist der Stand verwaist. Ja, ich würde sagen, ich probiere es nachher nochmal beim Christoph Mögling. Ich kann vielleicht schon mal dich, Ladina, fragen, ob ich dir echt etwas da bringen von dem Stand. Also, es sind wunderschöne Sachen. Ich glaube, ich bringe dir eine Kaffeetasse. Wäre da etwas so?
Also, am liebsten mit einem heissen Kaffee in der Tasse und nicht nur die leere Tasse. Geht das?
Kaffee, nicht Glühwein?
Nein, ja, um die Zeit doch lieber noch einen Kaffee.
Okay, machen wir.
Danke vielmals, der Tobias Fischer, unterwegs auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt. Und wie gesagt, er geht am Morgen um 10 Uhr auf und ja, jetzt ist es eine Viertelstunde später und es hat schon Unmengen von Leuten. Wir haben es auch gehört in dem Treffpunkt schon, die Straßburger selber sagen, dass am Wochenende sei es eigentlich fast unmöglich, als Straßburger in die Stadt zu gehen. Da kenne ich mir die eigene Stadt nicht mehr. Und jetzt nochmal zurück zum Tobias Fischer. Ist der Standbetreiber jetzt auftaucht von dem Kunsthandwerkstand? Oder ist er noch nicht rum?
Er ist noch nicht rum, leider.
Also, dann lassen wir es doch bleiben und kommen nachher, nach dem nächsten Titel, ins Gespräch mit dem Generalkonsul, dem Schweizer Generalkonsul, der hier in Straßburg ist, mit dem Beat Kasser. Der Treffpunkt aus Straßburg. Das ist es gerade als nächstes, dann eben das Gespräch hier bei uns im Zelt vor der Kathedrale. Das ist der Treffpunkt auf DRS 1 für einmal aus dem Ausland. Mein erster Treffpunkt, den ich aus dem Ausland mache, aus Frankreich, aus Straßburg, aus dem schönen Elsass. Weihnachtsmarkt, das ist natürlich ganz bekannt. Aber Straßburg ist auch bekannt als Sitz von diversen europäischen Institutionen. Bei mir da an dem Espace Media, also dem Medienzelt, gerade bei der Kathedrale zu suchen, ist jetzt der Generalkonsul von der Schweiz da in Straßburg, der Beat Kaser. Guten Morgen, Herr Kaser.
Guten Morgen.
Herr Kaser, wissen die Straßburger und Straßburgerinnen, dass die Schweiz den Vorsitz hat vom Europarat jetzt seit dem November?
Wir hoffen es natürlich schwer. Wir haben die Präsidentschaft vom Europarat, also die Schweizer Präsidentschaft vom Europarat benutzt, um in Straßburg auch ein paar Kulturevents zu organisieren. Wir haben zum Beispiel Eliana Burki da gehabt, wo gespielt hat. Wir haben den Gerry Hofstetter da gehabt, wo die verschiedenen Gebäude in Straßburg beleuchtet hat mit seiner Lichtkunst. Wir haben eine Designausstellung organisiert und das alles eröffnet an dem Tag, wo Frau Galmir die Präsidentschaft vom Europarat übernommen hat. Wir hoffen natürlich auch, dass Straßburger das auch mitbekommen haben.
Das ist jetzt das Einzige, dass die Schweiz den Vorsitz hat für das halbe Jahr vom Europarat. Dann gibt es ja x andere europäische Institutionen, die da in Straßburg ihren Sitz haben. Was hat das für eine Bedeutung für die Stadt?
Das hat eine sehr grosse Bedeutung. Straßburg ist, wie Genf übrigens auch, eigentlich eine internationale Stadt, ein Sitz von internationalen Organisationen. Weniger bekannt neben dem Europarat, oder vielleicht bekannter als der Europarat, ist, dass Straßburg auch der Sitz vom Europäischen Parlament ist, also von der EU. Es ist der offizielle Sitz vom Parlament, obwohl das Parlament natürlich die meiste Zeit in Brüssel tagt. Aber einmal pro Monat kommt der ganze Tross von Brüssel nach Straßburg und während einer Woche ist also Straßburg, die europäische Hauptstadt. Es gibt noch andere Organisationen, die da sind. Vielleicht für die Schweiz auch interessant ist die Oberrhein-Konferenz, wo eine trinationale Organisation ist, eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen der Schweiz, vor allem die Kantone Basel, Basel-Land, Aargau, Solothurn, Jura, aber auch Baden-Württemberg und Elsass. Also in dieser Organisation sucht man nach Weg für das Leben der Einwohner von diesem trinationalen von dieser trinationalen Region einfacher zu machen. Straßburg ist auch der Sitz von der Internationalen Zivilstandskonferenz, ist auch der Sitz, was habe ich mir da noch aufgeschrieben, von der Rheinschifffahrtskonvention und so weiter und so fort. Also sehr eine internationale Stadt.
Das Trinationale, Sie sprechen es gerade an, das Drei-Länder-Eck. Jetzt Deutschland lassen wir für heute mal auf der Seite. Vielleicht machen wir ja mal noch einen Städtetreffpunkt von der anderen Seite vom Rhein. Aber jetzt die Straßburger selber und die Schweizer, das Verhältnis miteinander. Was für einen Ruf haben wir in Straßburg?
Also anekdotisch mal, wir haben den Ruf, dass wir in der Schweiz sehr scharfe Radars haben. Also jeder Straßburger, den ich treffe, das Erste, was er mir sagt, ist, welche Busse er wieder wo verwünscht hat in der Schweiz. Oder? Aber das zeigt natürlich auch, dass die Straßburger sehr oft in die Schweiz gehen. Also wir kennen die Schweiz sehr, sehr gut. Wir gehen zum Skifahren. Zum Beispiel, ich kenne einen Vizebürgermeister, der hat erzählt mir, wie er jeden Sonntag im Winter ins Auto steigt, auf ein Titlis Skifahren und so abends wieder zurückkommt. Das erklärt vielleicht auch, dass er ab und zu so einen Bus bekommt bei einem Radar. Aber wir kennen die Schweiz sehr gut. Wir gehen in Wintersport. Wir gehen Kultur konsumieren, wenn man das so kann sagen kann. Wir gehen sehr oft nach Basel natürlich, also heimliche Kulturhauptstadt von der Schweiz. Tourismus natürlich schon erwähnt, aber auch Wirtschaft. Wir bewundern auch die grossen Unternehmen, die man hat in der Schweiz, die multinationalen Unternehmen. Auch da ist natürlich Basel wieder als Nachbar, steht im Vordergrund. Und man hat schon eine gewisse Bewunderung für unser Land hier in Straßburg.
Also geht es über das raus, dass wir manchmal im Ausland so den Ruf haben, ja, die Schweizer haben einen Haufen Käse und schöne Skiorte. Das ist schon noch ein bisschen mehr, das Bewusstsein hier in Straßburg von der Schweiz.
Also die Klischees natürlich, die die Schweiz hat, die sind auch in Straßburg sicher da. Aber das ist auch Teil übrigens von meiner Arbeit, dass man versucht, auch das ein bisschen zu differenzieren, dass man auch die Schweiz anders kann präsentieren kann. Ein Ort von der Forschung, ein Ort von Hightech und so weiter. Also das gehört zu unserer Arbeit und ich glaube, im Elsass wenigstens sind wir auch ein bisschen erfolgreich damit.
Beat Kaser, als Generalkonsul haben Sie eben die Aufgabe, da die Schweiz auch beliebt zu machen, zu repräsentieren. Sie sind schon an vielen Orten auf der Welt gewesen, Asien, in Senegal, in Dänemark. Ist es dann einfacher jetzt, wenn man so nah an der Schweiz ist, die Schweiz auch näher zu bringen? Also wenn man auch kilometermässig nicht so weit weg ist, wie zum Beispiel Dänemark, wo doch schon weiter weg ist, geschweige denn Senegal?
Es ist interessant und natürlich auch eine riesen Challenge, weil ich habe es vorhin erwähnt, die Schweiz kennen wir hier sehr, sehr gut. Und ich bin zum Beispiel vorhin in Taiwan, in Senegal, Sie haben es erwähnt, auch in China. Und wenn man da Journalisten Fragen gestellt hat und wenn man die Antwort nicht richtig gewusst hat, haben wir auch ein bisschen «on a pu inventer». Man hat auch irgendetwas können erzählen und das ist gut aufgenommen worden. Hier, wenn sie das versuchen mit den Elsässern, da sind sie auf dem falschen Pfad und sie müssen also unser Land wirklich, also ich muss mein Land wirklich sehr, sehr gut kennen, weil die Elsässer eben auch grosse Kenner von meinem Land sind. Also eine riesen Challenge und aber auch eine riesen Freude. Als Diplomat haben wir natürlich immer gerne, gehen wir immer gerne weit weg, oder? Und am Anfang, als wir Straßburg, als sie mir versucht haben, die Media Straßburg schmackhaft zu machen, habe ich zuerst ein bisschen die Nase gerümpft und so, ja, so nach von der Schweiz. Aber ich muss sagen, ich bin sehr, sehr gerne da und ich habe sehr, sehr gute Beziehungen mit den Straßburgern und es gefällt mir wirklich gut da.
Und näher zur Schweiz nutzen Sie das auch? Gehen Sie auch etwa die heim?
Selbstverständlich, es ist jetzt auch ein Vorteil, weil eines der Nachteile oder eines der Schwierigkeiten von unserem Beruf ist, dass die Familie immer sehr, sehr weit weg ist. Jetzt ist sie sehr, sehr nah, oder? Ich kann jetzt Auto steigen, meine Familie ist in Neuchâtel, in Neuenburg, bin ich 2,5 Stunden später da. Das ist auch ein Vorteil und das genieße ich auch.
Und geniessen Sie jetzt aber die Zeit hier in Straßburg. Danke vielmals, Beat Kaser, Generalkonsul von der Schweiz hier in Straßburg. Und wir lernen noch einen weiteren Mann kennen, einen Straßburger, einen, der ziemlich genau weiss, was in den Töpfen so alles köchelt in der elsässischen Küche. Mehr dazu in ein paar Minuten.
Nessuno.
Das ist der Treffpunkt auf DRS1 unterwegs auf dem Weihnachtsmarkt in Strasburg. Strasburg ist der Gastgeber von unserem Treffpunkt heute und wir machen uns da auf der Suche nach Elsässer Spezialitäten. Und das mache ich nicht allein. Ich habe neben mir einen Koch, nicht nur irgendeinen Koch, sondern einen Spitzenkoch. Es ist der Emil Jung. Er hat früher das Restaurant Krokodile geführt. Das ist sozusagen die Adresse gsi damals, wo er drauf war, wie es heute ist.
Heute noch.
Das müssen wir dann schon noch erwähnen. Es ist heute noch so. Und mit ihm mache ich jetzt da eine kleine Tour und er erklärt uns die Elsässer Spezialitäten. Herr Jung, wir stehen da vor einem Stand mit feinen Flammkuchen. Flammkuchen ist ja so etwas typisches Elsässisches. Was gehört zu einem guten Flammkuchen?
Ein feiner Teig, das ist eine Pizza. Das ist wie eine Pizza von Italienisch, aber noch. Ich finde sie noch, ist noch raffiniert. Gell? Es ist ein feiner Teig und dann Frischkäse, Zwiebeln und Speck, kleine Würfel. Und das schnell im Ofen, im Holzofen gebacken. Ja.
Und keine Tomatensauce?
Nein, das ist ja vor. Elsass ist Zwiebel, Speck und ein feiner und Fromage Blanc, der frische Käse. Gell?
Und dann gibt es ja Flammkuchen in allen Varianten, oder? Man kann eigentlich auf den Teig tun, was man möchte. Oder ist das Original gewesen, was Sie jetzt gesagt haben?
Die ursprüngliche Tarte Flambe gewesen. Aber das ist der Rest vom Teig, wenn man kein Brot gekocht hat, hat man noch ein bisschen das letzte Brot Teig ausgewählt und das drauf. Und das ist gewesen, am Freitag. Und das ist das für am Ende der Woche, das Essen gewesen, das Familienessen.
Macht ein Sternekoch auch Flammkuchen daheim für sich?
Ja, sowieso. Wenn es frisch gemacht ist, mit Gefühl und gute Ware, alles gut. Nur muss man noch das Gefühl haben, um gut gekocht und daran lieben, was man dran macht, was man bräuchte, was man müsste.
Also man muss auch die Materialien lieben, man muss das lieben, was man drauf tut, in dem Fall. Also man muss einen Bezug haben zu all diesen Lebensmitteln.
Ja, das ist Trumpf, Matthias. Gefühl, Produkte und Seele, Geist hinbringen, ja.
Jetzt reden wir aber
noch von... Wenn man Salz vergisst oder der Pfeffer, ist alles verloren.
Ja, tatsächlich.
Und wenn man an den anderen denkt, vergisst man nichts.
Ja, jetzt ist es ja so, dass der Flammkuchen nur eine Spezialität ist aus dem Elsass. Es gibt noch einen Haufen andere. Was könnten Sie empfehlen, wenn jetzt ein Schweizer ins Elsass kommt und sagt, ich möchte jetzt da fein elsässisch essen?
Ja, ich bin an Patisserie durch, da kommt die rein. Das sind wunderbare Pastete, Fleischpastete, Fischpastete, einfach unschlagbar.
Und das gibt es vor allem im Elsass, die Pastete?
Nägel hier in der Rue des Orfèvres, Goldschmidtgasse, das ist wunderbar. Das ist eine Pâté, Fleischpasteten, Gänsele, Entenpastete. Das ist Trumpf bei diesem Mann.
Entenpastete und Foie gras, das ist ja auch etwas ganz Typisches. Wie macht ein Elsässer das?
Das ist uralt. Der Frank, wir haben immer die... Bei uns sind die Ente. Das ist Trumpf im Elsass. Und... Im Süd ist es plus le canard. Ici c'est loin, là c'est le canard. Aber es ist sehr raffiniert. Klar. Fett, es ist fettig, aber mit ein wenig gewürzt und das auch das Produkt des Trumpf, auch wieder, nicht der Mann. Der Produkt hat Talent und Gott gibt dem Mann Talent.
Wie ist es denn beim Schuckhut, beim Sauerkraut, hat das Produkt auch Talent?
Als erstes immer das Originelle versuchen. Und dann, wenn man wechselt, kann man Schnecken, Schuckrut und Schnecken oder mehr Schuckrut mit Paprika und das so, oder nur mit Blutwurst. Aber die Fantasie, wenn man gern isst und Lust hat, findet man immer Fantasie. Fantasme.
Also ein Haufen Fantasie auch in die Pfanne legen. Aber gleich noch, Herr Jung, so ein Standardrezept für Schuckrut?
Also gewöhnlich, für mich Schuckrut ist das Beste. Die Beilage schon. Kann man Fantasie haben. Aber ein Kilo Schuckrut, 100 Gramm Fett, Gänsefett, 100 Deziliter Weißwein, Riesling und Wacholderbeeren. Und das langsam eine Stunde kochen lassen und dann haben Sie das beste Gemüse und gesundheitlich. Aber nicht vergessen, die Elsässer, das sind die Beste, nur nicht bekannt. Und mit einem deutschen Namen in Frankreich kommen sie nicht so gut an. Denn die Pariser, die Franzosen geben sich nicht mehr Mühe, um diese richtigen Gewürztraminer zurückzubehalten. Aber im Glas spricht er zu seinen Leuten.
Ich habe auch gelesen, einen Spruch, dass im Elsass der Zander am liebsten im Riesling schwimmt. Also ist der Riesling und der Wein überhaupt sehr etwas empfehlenswert, wenn man das gerne hat und unbedingt auch muss probieren. Jetzt sagen Sie, dass die Franzosen nicht so viel Verständnis haben für den Elsässer Wein, weil er eben deutsch angeschrieben ist. Aber der Elsässer selber, da kommt nur Elsässer Wein auf den Tisch bei Ihnen, oder?
Nein, das haben wir jetzt nicht allzu viel eingeschränkt. Wir sind offene Leute im Rheintal. Das ist man offen, das ist so Europa. Aber vor allem sind wir elsässisch, dann französisch, dann europäisch. Das ist die Graduation. Und nicht vergessen, den Tisch, die Rezepte, das gute Essen ist der beste Bundesstrich zwischen den Leuten. Die erste Sprache ist nicht Englisch oder Französisch, ist Korn. Korn ist die erste Weltsprache für mich. Gehe ich in Thailand, gehe ich in China, in Brasilien oder in Amerika. Die Technik vom Essen und das Gute, die Harmonie, kommt immer gut an. Nie vergessen das.
Darum ist er ein Weltenbürger, der Sternenkoch Emil Jung. Ihm hat früher das Restaurant Krokodil gehört, eine der ersten Adressen hier in Straßburg.
Wir sind jetzt hier neben dem Münster. Es steht der Münster neben dem Kammerzell oder das Kammerzell neben dem Münster?
Also das Kammerzell wäre auch eine gute Adresse. Man muss auch beides sehen. Das Münster. Und wer den Hunger überkommt, der geht ins Kammerzell. Danke vielmals, Emil Jung, dass wir Sie haben können von den Töpfen wegnehmen und dass Sie gekommen sind, da mit uns kurz eine Tour zu machen auf dem Weihnachtsmarkt. Der Treffpunkt aus Straßburg. Wir hören uns noch mal in ein paar Minuten.
Called and said you stuff your letter. Yeah, you can sweet talk all you like, but pretty words don't make it better. You let the fire burn all night, yeah, all night. The front door was open, I left my keys in. I guess I've been lucky all my life. Now she's so fed up with my easiness, I won't get any tonight. Oh no. Ooh. Oh, say that I love you anyway. Oh, I love you anyway. I love you anyway.
Ich stehe am genau gleichen Ort wie vor knapp zwei Stunden, wo wir den Treffpunkt angefangen haben, hier live aus Straßburg. Und wieder schaue ich auf an die wunderschöne Kathedrale und kann einfach nur staunen über das Bauwerk. Der einzige Unterschied zu dem, wo ich angefangen habe mit dem Treffpunkt nach den 9, ist, dass es jetzt nicht mehr ruhig ist auf dem Platz, dass die Budenstände vom Weihnachtsmarkt nicht zu sind. Die sind jetzt offen, es ist ein reger Betrieb und es hat schon Hunderte von Leuten, die hier durch den Weihnachtsmarkt laufen. Straßburg, der Treffpunkt, live vom Place de la Cathédrale. Das war es mit einem Spitzenkoch, mit dem Generalkonsul. Der Botschafter Wittmer haben wir gehört über den Sitz vom Europarat in Straßburg und die Schweizer Präsidentschaft. Und ein Ehepaar haben wir begleiten unterwegs auf einem Tour de Strasbourg. Das war es, der Treffpunkt. Am Mikrofon war Ladina Spiess und unterwegs als Reporter der Tobias Fischer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.